Wir wollen jetzt lesen Matthäus 22 ab Vers 1. Wir wollen dort lesen bis zum Vers 14. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen. Und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm die Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Soweit unser Bibeltext für heute. Es ist eine Begebenheit, wie sie damals allgemein verständlich war, wie es Sitte war in Israel. Ein König, ein hochgestellter Mensch, plant die Hochzeit seines Sohnes. William MacDonald und andere Ausleger stellen übereinstimmend klar, und das will ich gleich zuerst sagen: Mit dem König meinte Herr Jesus niemand anders als seinen Vater, als Gott selbst, der eine Hochzeit organisiert, und zwar für seinen Sohn, für unseren Herrn, ein Fest. Dieses Fest ist noch zukünftig. Wir wissen nur davon. Es ist noch nicht geschehen. Dieses Hochzeitsmahl hier ist aber eine Beschreibung der Festfreude, wie sie einmal sein wird. Wie sie im Himmel charakteristisch ist, wo es an nichts fehlt, wo nur noch Freude ist. So, nun haben wir die wesentliche Deutung dieses Gleichnisses schon gefunden, und man könnte sich fragen, was jetzt? Ich will einige Dinge sagen zu den Einzelheiten, die uns in diesen Versen gesagt und geschildert werden. Also es ist so, im Osten, dass damals eine Gästeliste für so ein Fest lange vorher bekannt gemacht wurde. Wir wundern uns ein bisschen, wir denken, das ist eine Erfindung in unserer Zeit, dass man den Kalender lange vorher ausfüllt. War damals auch schon so. Wurde gesagt, also bald findet ein Fest statt, haltet euch mal bereit. Nicht so sehr konsequent, nicht mit dem genauen Datum. Es wurde eine Absichtserklärung gegeben, Dann und dann ist damit zu rechnen, dass ihr eine Einladung bekommt. Wir kennen das. Auf dieser Gästeliste Gottes stand sein Volk seit dem Bundesschluss am Sinai. Ja, die hohen Priester und die Ältesten, die zum Herrn Jesus getreten waren, das waren die Geladenen. Seit Jahrhunderten standen sie auf dieser Gästeliste. Der Beginn des Festes, der sollte dann kurzfristig bekannt gemacht werden. Wenn alles bereit war, vielleicht erinnert ihr euch an das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Da ging einer durch und rief, der Bräutigam kommt, es geht los. Und da mussten sie auf der Stelle mitkommen. Es gab Vorbereitungszeit, ausreichend, lange. Nur der genaue Termin war noch nicht bekannt. Dieser genaue Termin, der sollte durch eine zweite Einladung bekannt gemacht werden. Und zwar in der Form, dass ein Bote kam und sagte, es beginnt, kommt mit, jetzt. Bei Fritz Rienecker kann man lesen, dass dieses Einladungsverfahren bis heute im Orient üblich ist. Genauso machen die es noch. Die erste Einladung ergeht vorläufig, informativ und ohne konkreten Termin. Und die zweite Einladung erst, wenn alles fertig ist. Also im übertragenen Sinn, wenn der Tisch gedeckt ist. Und dann muss es natürlich losgehen. Da kann man nicht noch warten. Es ist eine interessante Situation, die sich für die Geladenen aus diesen Umständen ergibt. Die mussten nämlich lernen, auf Abruf bereit zu sein. Für die Leute damals bedeutete das, in ständiger Bereitschaft zu leben. Wann kommt die konkrete Einladung? Wann kommt der Ruf zum Fest? Wenn wir wissen möchten, was das bedeutet, in solcher Bereitschaft zu leben, müssten wir jemanden fragen, der das vielleicht beruflich kennt. Hab gedacht, Günther, Feuerwehr, wäre so eine Sache. Immer hören. Geht's jetzt los? Oder wir müssten eine Mutter fragen, die mit dem Ohr immer im Kinderzimmer ist. Ist da was? Muss ich eingreifen? Bin ich gefordert? Vielleicht braucht mich jemand. Auf Abruf leben, das heißt, alle Hinweise auf das Eintreten des erwarteten Ereignisses objektiv zu prüfen, zu bewerten. Ist das für mich wichtig? Ist das ein Hinweis für mich oder nicht? Kann ich das übergehen? Das heißt auch mit wachen Augen und Ohren entsprechende Vorzeichen wahrzunehmen. Na, wenn das so weitergeht, dann werde ich bald gebraucht. Ihr wisst, was ich meine. Auf Abruf bereit zu sein heißt auch, seine Beschäftigung so zu organisieren, dass man sie jederzeit unterbrechen kann. Es heißt, Prioritäten zu setzen in meinem Alltag. Seine eigenen Termine den größeren Terminen unterzuordnen und gegebenenfalls zurückzustellen. Auf Abruf leben heißt, in jeder Minute bereit zu sein. Und wenn dann wirklich gerufen wird, dann heißt es zu gehen. Jetzt. Gleich. Diese Entscheidung wollten die Geladenen in unserem Text nicht. Sie wollten nicht gehen. Habt ihr das richtig mitgelesen? Sie hatten die Boten nicht falsch verstanden. Es lag nicht an der unklaren Einladung, die so im Vorbeigehen bloß mal ins Haus gerufen wurde, die man auch überhören konnte, wenn man gerade nicht da gewesen ist. Es war die Entscheidung der Begünstigten, der Geladenen, wir wollen nicht. Zwei deutliche Einladungen enden mit solcher Ablehnung. Das geht nicht einfach durch als ein Vorfall, wo man dann weiter zur Tagesordnung übergehen kann. Eine solche Ablehnung belastet die Beziehung zwischen dem Einladenden und dem Geladenen. Und zwar grundlegend. Ja, sie bringt ihn sogar in Widerstand zu dem Geladenen. Ich habe mir überlegt, dass eine zweite Einladung überhaupt ergeht, ist doch schon mal Gunst und Gnade überhaupt. Wenn der König ruft, da kann man ja auch beim ersten Mal schon bereit sein und hingehen und warten. Muss man doch nicht warten, bis der Diener zum zweiten Mal kommt. Aber der König ist ein unheimlich großmütiger König. Er sieht darüber hinweg. Er schickt seine Knechte noch einmal. Und er lässt sie den Geladenen gegenüber dieses Fest in ganz besonderer Weise auch schmackhaft machen. Also mein Mastvieh ist geschlachtet. Kommt doch, es ist alles fertig. Ihr müsst nicht mehr warten. Es wird super schmecken. Kommt zur Hochzeit. Da erkenne ich ein Werben, das auf die Interessen der Geladene eingeht und sagt, ich will euch doch in meiner Nähe haben. Kommt doch, lasst euch doch überzeugen. Umso unangemessener ist die Reaktion, die den Knechten entgegnet wird. Man kümmert sich nicht um die Mühe des Königs. Man ignoriert die Einladung. Man hört gar nicht hin. Man kümmert sich um seine Tagesgeschäfte. Damals war es der Acker, der Handel, so wie wir es gelesen haben. Das war wichtig. Dafür hatten sie Zeit. Aber das war es noch nicht. Einige vergriffen sich sogar an den Knechten des Königs. Sie misshandelten sie. Sie töteten sie. Sie wollten sie nicht ertragen, in ihrer Nähe haben. Und da berührt uns die Geschichte irgendwie. Wer macht denn sowas? Und in uns drin haben wir den Gedanken, das kann doch nicht gut gehen. Wie wird der König reagieren? Das darf er sich doch nicht bieten lassen. Der Herr Jesus erzählt von diesem zornigen König. Er sandte seine Truppen aus, brachte die Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Bei der ersten Phase der Einladung dürfen wir denken an Johannes den Täufer beispielsweise. An die 12 Jünger, die durchs Land gezogen sind, die zu Gott gerufen haben. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das war ihre Botschaft. Wir dürfen auch an den Herrn Jesus selbst denken. Aber das Volk weigerte sich zunehmend, diese Einladung anzunehmen. Und die Worte, sie wollten nicht kommen, erreichen irgendwo bei der Kreuzigung ihren Höhepunkt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen nicht, dass er weiterlebt. Wir wollen ihn nicht. Dann gab es die zweite Stufe der Einladung. Wir lesen viel davon in der Apostelgeschichte, wie Gott sich um sein Volk bemüht. Und wenn ihr mal in Römer 9 bis 11 etwa nachschaut, da bekommt man einen Eindruck, wie Paulus sich zum Beispiel bemühte um die Juden, wie er in jeder Stadt, in die er kam, zunächst in die Synagogen ging und sich um seine Brüder, die Juden, bemühte und sie gerufen hat. Und erst als ihm dort Ablehnung widerfuhr und manchmal noch Schlimmeres, dann hat er sich zu den Nationen gewandt. Diese Reaktion war an jedem Ort ähnlich. Genauso wie es der Herr Jesus gesagt hatte. Sie brachten sogar die Boten um. Gott, nun mit Recht zornig auf sein Volk, sandte seine Truppen. Das war das Jahr 70 unserer Zeit. Die römischen Truppen belagerten Jerusalem, brannten es nieder, zerstörten den Tempel. Die stolzen Römer bezeichnet als die Truppen Gottes. Habt ihr das richtig verstanden? Nicht der Kaiser hat die gelenkt. Gott hat sie im Griff gehabt. Die Existenz der Stadt Jerusalem und des Tempels wurde in dieser Zeit beendet. Es gab noch einen weiteren Aufstand unter einem falschen Messias, Bar Kochba, mit Namen 132 bis 135 unserer Zeit. Nach diesen Jahren war nichts mehr übrig. Weder von der Stadt noch von dem Volk. Nur ganz wenige blieben im Land. Da müsste ich an diesen einen Vers denken, den der Jesus mal gesagt hat, Johannes 5, 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Und ihr werdet den Schaden haben von dieser falschen Wahl. Die Ablehnung der Einladung ihres Gottes hatte für Israel gewaltige, weltlich diesseitige Folgen. Es dauerte über 1800 Jahre, bis sie wieder in ihr Land zurückkamen. Der Herr hat es so gesagt, in diesem Gleichnis. Wir haben hier einen Hinweis auf den Zorn Gottes, wie er absolut konsequent ist. Aber niemals unkontrolliert und auch irgendwann wieder zu Ende. Er zerriss gleichsam die erste Gästeliste und äußerte nun eine allgemeine Einladung an alle, die nur irgendwie kommen wollten. Und diese Alternative ist unser Glück. Sie begünstigt nämlich alle die, die sich irgendwie erreichen lassen. In ganz unerwarteter Weise und unabhängig von dem, was sie waren. Da sehen wir etwas von der Absicht des Königs. Es ging ihm nicht darum, dieses Fest mit seinen Freunden zu feiern, mit etwa Gleichgestellten oder sowas. Es ging ihm nur darum, dass der Sohn die Hochzeit nicht ohne Gäste stattfindet, dass der Saal voll wird, dass es ein Riesenfest wird. Und nun ist die Situation, es ist alles bereit. Und das Fest wird einer ganz breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Weltweit werden unprivilegierte Gäste eingeladen. Geht doch an die Straßenkreuzungen, sucht euch die Landstreicher raus, die nicht wissen, wo sie hinwollen, die gerade kein Ziel haben, mit sich nichts anfangen können. Ladet die doch ein. Und da freuen wir uns zu lesen, diesmal gab es keinen leeren Platz in diesem Hochzeitssaal. Da sitzen die Bösen neben dem Guten. Ich habe so gedacht, das ist schon eine seltsame Gesellschaft. Jeder von uns war auf einer Hochzeit. Ist das vorstellbar? Der Bettler neben dem Reichen, der Erfolglose neben dem Berühmten, der Gebildete neben dem Versager, eine Hochzeitsgesellschaft. Gott Unserem Herrn ist die Stellung völlig egal. Und doch, auch wenn sich diese Einladung ohne Ansehen der Person auf alle erstreckt, stellt Gott eine Forderung. Es gibt Ausleger, die beschreiben diese wenigen Verse in unserem Gleichnis damals als allgemeine Sitte. Das war so üblich im Orient. Wenn man zu einer Hochzeit geladen wurde, dann gab es Festgewänder. Hängt vielleicht damit zusammen, dass die Anreise eher staubig und schmutzig gewesen ist und mit der, die wir heute haben, wenig vergleichbar. Und man fand sich dann bei diesem Hochzeitsfest eben in feinen und sauberen Kleidern wieder, die man vom Gastgeber geschenkt bekommen hatte. Damit musste man seine eigenen Kleider ablegen, musste irgendwie zugeben, dass die nicht tauglich sind für die Gelegenheit, dass sie den Ansprüchen des Gastgebers nicht genügen und muss die Festkleidung anlegen, die einem umsonst angeboten wird. Und ich stelle mir vor, wie sie alle saßen. Jetzt war nämlich nicht mehr erkennbar, wer gut und wer böse gewesen war. Man sah keinen Unterschied mehr zwischen dem Armen und dem Reichen. Alle waren Beschenkte. Nur einer der Gäste hat es abgelehnt. Er hatte zwar den Ruf zur Hochzeit befolgt, das war schon mal gut, er ist gekommen. Aber dann hat er doch gesagt, nee, das mache ich nicht. Mein eigenes Gewand ist gut genug, das muss auch reichen. Wenn die anderen Gäste auf die Gunst des Königs angewiesen sind, ich nicht. Wenn die anderen Begnadigte sind, ich kann mit meiner Leistung hier sein. Meine Verdienste können sich doch sehen lassen, oder? Aber Gott sieht es anders. Wir haben gelesen, dass der König ihn fragt, wie bist du hier reingekommen? Als der König ihn zur Rede stellt, bleibt er stumm. Da werden alle verteidigenden Argumente plötzlich gegenstandslos. Er muss den Festsaal verlassen. Alle anderen dürfen bleiben. Alle anderen. Da wird doch klar, die Ablehnung dieses Gewandes ist jetzt kein Kavaliersdelikt, wo man einfach mal so drüber weggehen kann und die Augen zudrücken und sagen, naja, geht schon. Nein, er muss gehen. Das war schlimm. Das Gleichnis zeigt, dass es nicht genügt, wenn man äußerlich bereit ist. Es kommt auch auf das richtige innere Verhältnis zum König an. Man zeigt das, indem man seine Einschätzung übernimmt, indem man seine Festordnung akzeptiert und indem man annimmt, was der König einem gnädig bereithält und indem man das schätzt. Dazu war der stolze Gast nicht bereit. Aber wer sein Gnadengeschenk nicht annimmt, kann nicht bei seinem Fest dabei sein. Der kann nicht so weitermachen wie bisher. Vielleicht nach dem Motto, ich glaube an Gott, bin kein Ungläubiger, das genügt. Ich muss nichts ändern. Dem Hören und Befolgen seiner Einladung muss ein Sinneswandel, ein Lebenswandel, also eine Änderung folgen. Das war nicht nur damals das Ziel der Lehre Jesu. Das ist bis heute so und deshalb hat uns dieses Gleichnis auch einiges zu sagen. Wir haben von den weltlich diesseitigen Folgen gesprochen, die das Volk Israel auf sich geladen hat durch die Ablehnung dieser Einladungen. Es kommen noch geistliche Folgen dazu. Die Verwerfung Jesu hatte jetzt zur Folge, dass sie nicht mehr das einzige privilegierte Gottesvolk waren. Jetzt wurde Gottes Heilshandeln auf die Heiden ausgedehnt. Jetzt wurden die Heiden im neuen Bund gleichberechtigt neben den Juden bei diesem Fest einmal sitzen. Wir haben im Jesaja 49, im Vers 6, einen eindeutigen Hinweis darauf. Ich lese uns mal diesen einen Satz. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, mit Blick auf den Herrn Jesus, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Ich mache dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und Petrus schreibt in seinem Brief, 1. Petrus 2, Vers 10, ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das sind die geistlichen Folgen der Ablehnung durch das Volk Israel. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist Gottes Barmherzigkeit. Und so kommt Gott auf wunderbare Weise zu seinem Ziel. Ich hatte schon von diesem vollen Festsaal gesprochen. Er liebt diese Welt. Johannes 3, Vers 16, wir kennen das. Und wir haben so viele Hinweise in der Bibel, dass Gott von Anfang an über sein Volk hinaus gedacht hat. Ich sage nur ein paar Stichworte. Der Herr Jesus starb für alle Menschen, nicht nur für Juden. 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben. Oder Kolosser 1, Vers 20. Um durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Johannes 3, Vers 17, wer es nachlesen möchte. Das Evangelium wird allen Menschen verkündigt, weltweit. Wir sind alle gemeint. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Matthäus 28. So wird der Hochzeitssaal voll. Da Jesus wurde mal gefragt, sind es wenige, die errettet werden? Lukas 13, Vers 23. In unserem Text ist die Antwort: Ja, es stimmt, es sind wenige, die diesen Weg finden werden, den schmalen Weg. Das sagt der Herr auch. Aber der Hochzeitssaal wird doch voll sein. Und das Fest wird ein Fest sein, in dem es an nichts fehlt. Und weil wir, die Nationen, geladen sind, dürfen wir die bildhaften Aussagen, die der Herr Jesus hier macht, in unserem Text auch auf uns beziehen. Ich will noch einiges davon ansprechen. Der Herr Jesus spricht in diesem Gleichnis von der Hochzeit des Lammes, über die uns ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung berichtet wird. Lies uns mal ein paar Verse, Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und dann im Vers 9, und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist das Glück, das auf uns gekommen ist. So, und nun wollen wir noch ein bisschen über die göttlichen Bedingungen nachdenken. Das heißt, die Sache mit diesem Hochzeitskleid. Auch wenn im Gleichnis von nur einem Mann gesprochen ist, denke ich, dass es doch eine ganze Menge Leute betrifft. die hier angesprochen sind. Er steht nämlich für alle, die sich selbst für gut genug halten. Die mit ihrer eigenen Leistung meinen, sich irgendwie den Himmel verdienen zu können. Diese Überzeugung ist populärer, als man glaubt. Als ich hier meine Vorbereitung aufgeschrieben habe, da war der Präsident Trump noch nicht in sein Amt eingeführt. Und das Lied von Frank Sinatra war nicht so aktuell wie gerade heute wieder. My Way, ich weiß nicht, wer es gehört hat im Fernsehen. Es gibt eine deutsche Version von diesem Lied und da lese ich euch mal ein paar Zeilen daraus vor. Mein Freund, einmal, da fällt doch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg war manchmal krumm und manchmal eben. Dass du dann grad stehen kannst, so lebt dein Leben. Und dann gibt's noch eine Strophe. Und da heißt es im weiteren Verlauf, ich hab getan, was manchmal sein muss. Es ist nicht viel, was ich bereuen muss. Ihr Lieben, es ist ein Irrtum zu glauben, dass man mit einem solchen Leben vor Gottes Angesicht gerade stehen kann. Dass man an seinem Fest teilhaben kann mit eigenem Verdienst. Und wenn es nicht so viel ist, was ich bereuen muss, dann wird es schon genügen. Die Geladenen konnten nicht verschiedener sein. Gott will Böse und Gute, aber er möchte sie alle einkleiden. Und wir sehen das auch heute innerhalb der Christenheit. Allerlei verschiedene Menschen und Motive anzutreffen sind. Da findet sich Weizen und Unkraut. Da gibt's gute und schlechte Fische. Wir kennen die Gleichnisse. Die Gründe, Christ zu werden, sind nicht immer geistlich. Da gibt's ganz Profanes, Religiöses, Fleischliches. Ich kenne ein überzeugtes SED-Mitglied, gute Position in der DDR. Der sitzt heute für die CDU im Landtag, also im Gemeinderat, meine ich. Gar kein Problem. Man kann sich ja auch ändern. Das gab's schon immer. Simon, der Zauberer, schloss sich den Christen an, weil er gedacht hat, dass er da mehr Zauberkraft bekommt. Diotrephes schloss sich den Christen an, weil er da gedacht hat, prima, da kann ich der Erste sein. Das ist für mich was Schönes, da muss ich hin. Es gibt ganz verschiedene Motive. Die Rede ist von oberflächlichen Christen. Von Christen, die irgendwelche eigenen Ziele verfolgen. Und ich habe, weil unser Herr das den Pharisäern sagt, auch über das Gegenteil nachgedacht. Das Gegenteil von oberflächlich. Ist es denkbar? Ich will es einfach mal als Frage formulieren hier. Die Pharisäer lebten ja keinen einfachen Glauben. Die haben sich ja richtig schwer gemacht. Sie sind in ihrer Konsequenz zu bewundern. Aber das Problem war, dass sie sich für gut genug hielten. Für besser als die anderen. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich bin doch gut, nicht so wie der Zöllner hier. Und da habe ich mir die Frage gestellt, kann es sein, dass wenn aus unserer Überzeugung, aus unserer Tradition, aus unserem Frömmigkeitsstil das Bewusstsein erwächst, bessere Christen als andere zu sein, zählen wir dann auch zu denen, die der Herr hier anspricht? Der Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus, der da an seine Brust geschlagen hatte. Mit Selbstgerechtigkeit ist der Himmel nicht zu erreichen. Ehe wir die Hochzeit des Lammes erleben, ehe wir den Himmel genießen dürfen, kommt dieser entscheidende Moment, wo der Gastgeber nach unserem Kleid schaut. Das eigene Kleid des Menschen in der Heiligen Schrift ist ein Bild seiner eigenen Gerechtigkeit, seiner guten Taten. Und Gott sagt von diesem Kleid, dass es in jedem Fall ungenügend ist, schmutzig, dass es ausnahmslos verworfen wird. Sogar der hohe Priester Josua, nachzulesen in Sacharja 3, der in seinem ganzen Leben nichts Schlechtes getan hatte, stand in schmutzigen Kleidern da, vor dem Engel. Sacharja 3, Vers 5, und ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und dann war er passend für die Gegenwart Gottes. Jesaja schreibt in Kapitel 64, Vers 5, alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Alle unsere Gerechtigkeiten. Paulus wird da noch deutlicher. Römer 3, Vers 20, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Das Kleid, das ein Mensch benötigt, um vor Gott bestehen zu können, ist die Gerechtigkeit Jesu. Er ist rein. Er ist der Einzige ohne Sünde. Und sein vergossenes Blut reinigt auch uns. Wenn wir überführt von unserer eigenen Verwerflichkeit, wenn wir eingesehen haben, dass wir so nicht mit ihm sein können, wenn wir ihn dann im Glauben darum bitten, uns diese seine Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen. Diese Gerechtigkeit bekommen wir geschenkt. Es ist wie im Bild. Und zwar in dem gleichen Moment, in dem wir erkennen, dass unser Gewand schmutzig ist, dass unsere Gerechtigkeit nicht genügt. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 9, von sich selber, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Es ist einzig und allein die Gerechtigkeit Jesu Christi, die uns passend macht für die Gegenwart Gottes, für sein Fest. Noch gewährt der Herr die Zeit, dass du dieses Kleid annimmst von ihm. Noch ist die Möglichkeit, gerechtfertigt zu werden. Aber es gehört eben auch dazu, dass wir sagen, einmal wird diese Frist abgelaufen sein. Einmal wird es kontrolliert werden, in welchen Gewändern wir stecken. Und es ist erstaunlich, der König in dem Gleichnis, der hat überhaupt nicht gefragt, was dieser Mensch in seinem Leben gemacht hat. Es spielte keine Rolle, ob er Verdienste hatte oder ob er nur zur Belastung für die anderen da gewesen ist. Ob es ein Knasti war oder ein Berühmter, es interessierte nicht. Es interessierte nur, ob er das richtige Kleid trug. Da wollen wir uns nochmal bewusst machen, dieser Mensch, um den es hier ging, das war kein Atheist, kein Gottesleugner, kein Ungläubiger. Vielleicht war es ein angesehener Christ während seines Erdenlebens, ein Würdenträger, einer der christlichen Funktionäre, zu dem alle aufgeschaut haben. Und doch gab es die Möglichkeit und gibt es die Möglichkeit, dass er in seinem Herzen der alte Mensch geblieben ist und dass er seine Hoffnung auf seine guten Werke setzte. Und auf den lieben Gott. Das Ende solcher Menschen ist in der Hölle. Es gibt nicht anderes zu sagen. von unserem Text her. Ist das nicht unnötig? Wenn man alles weiß und jetzt kennt, und ist nicht unnötig, wenn du diese Stunde heute hier erlebst und dann dein eigenes Gewand weiterträgst? Deshalb muss sich jeder der Frage stellen, habe ich dieses Angebot dieser neuen Garderobe von Gott schon angenommen, dieses herrliche Hochzeitskleid? Habe ich den Schmutz meines eigenen Gewandes im Licht Gottes erkannt und diesen Kleiderwechsel vorgenommen? Bin ich in die Gerechtigkeit meines Heilands gekleidet? Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass meine Gerechtigkeit nicht genügt. Wir wissen nicht, wann Gottes Fest beginnt, wann die Boten zum zweiten Mal erscheinen. Wir wissen nur, dass wir dann das Richtige tragen müssen. Darum riskier da nichts. Bekenne und bereue deine Schuld vor ihm und lass dir seine Gerechtigkeit schenken. Es ist die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich freue mich über das Lied, das der Nikolaus Graf Ludwig von Zinzendorf gedichtet hat, das ihr vielleicht kennt, an das er vielleicht auch denkt in diesem Zusammenhang. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen.